Liebe Gemeinde, seit einigen Jahren hat sich etwas eingebürgert, wenn Sie einkaufen gehen, vorausgesetzt, Sie nutzen noch die Zeit, die wir haben, um mit Bargeld zu bezahlen. Die soll ja durchaus noch begrenzt sein, wie lange das noch funktioniert. Noch bezahlen doch viele mit Bargeld. Und seit einigen Jahren hat sich halt etwas eingebürgert. Mich persönlich hat es erstmal sehr erzürnt, als ich es die ersten Mal erlebt habe. Als ich nämlich an der Kasse dann einen solchen Geldschein gereicht habe, überprüfte die Kassierin erstmal, ob ich ihr Falschgeld untergeschoben habe. Das war so ähnlich, wie als eingeführt wurde, dass man immer seine Einkaufstaschen öffnen musste, um zu zeigen, dass man kein Ladendieb ist. Ich muss sagen, ich konnte damit erstmal nicht so gut umgehen. Ich habe das erstmal auch gesagt, nee, dann lassen wir die Sachen hier, wenn Sie mich für einen Falschmünzer halten, dann können Sie Ihre Sachen behalten. Musste dann doch etwas gemäßigter werden, weil ich merkte, das ist jetzt irgendwie Usus, weil wohl viel Falschgeld unterwegs ist. Ist der echt oder ist der nicht echt? Das ist die Frage. Ist Ihr Geldschein nicht echt und Sie stehen damit in der Kasse, können Sie durchaus ernsthafte Probleme bekommen. Erstes Problem, Ihr Geld ist weg, weil es ist gar kein Geld. Zweites Problem, Ihnen wird möglicherweise unterstellt, dass Sie das vielleicht produziert oder in Verkehr gebracht haben. Es gibt also berechtigten Grund, dass wir selber auch prüfen müssen, ist das echt? Weil wenn es nicht echt ist, ist das nur ein Stück Papier und faktisch nichts wert. Wenn es echt ist, öffnet uns das die Tür, sozusagen aus dem Laden wieder heraus, mit den Gütern, die wir haben wollten, öffnet uns das die Tür, das zu erwerben, was wir gerne hätten. Es taugt etwas. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn Sie Falschgeld in der Tasche haben und es wird in der Kasse überprüft, und ich sage, ja, ist alles in Ordnung. Ist der Zehner dadurch echt geworden? Ist der Zehner echt, weil er einer schlechten Prüfung standgehalten hat? Kann der falsche Zehner echt werden? Mit solchen Fragen beschäftigen wir uns heute, aber es geht um weitaus mehr als um Geld. Es geht nämlich um uns. Es geht letztlich um die Frage, woran erkennen wir, ob wir selber echt sind? Ob wir echten, rettenden Glauben haben? Unser heutiger Predigttext hat für viel Wirbel gesorgt in der Kirchengeschichte. Unter anderem Martin Luther hatte sehr ernsthafte Probleme, speziell mit diesem Abschnitt, insgesamt mit dem Jakobusbrief. Aber die Spitze des Jakobusbriefes, nicht nur für Luther, sondern auch insgesamt, ist tatsächlich dieser Abschnitt, den wir heute behandeln werden, den Sie auch auf Ihrem Gottesdienstzettel abgedruckt haben, Jakobus 2, die Verse 14 bis 26. Und wir wollen ihn einmal lesen in der Schlachterübersetzung, so wie Sie ihn auch abgedruckt haben. Was hilft es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Kann ihn denn dieser Glaube retten? Wenn nun ein Bruder oder eine Schwester ohne Kleidung ist und es ihnen an der täglichen Nahrung fehlt und jemand von euch würde zu ihnen sagen, geht hin in Frieden, wärmt und sättigt euch, aber ihr würdet ihnen nicht geben, was zur Befriedigung ihrer leiblichen Bedürfnisse erforderlich ist, was würde das helfen? So ist auch mit dem Glauben. Wenn er keine Werke hat, so ist er an und für sich tot. Da wird dann einer sagen, du hast Glauben, ich habe Werke, beweise mir doch deinen Glauben aus deinen Werken und ich werde dir aus meinen Werken meinen Glauben beweisen. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt? Du tust wohl daran. Auch die Dämonen glauben es und zittern. Willst du aber erkennen, du nichtiger Mensch, dass der Glaube ohne Werke tot ist? Wurde nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerechtfertigt, als er seinen Sohn Isaak auf dem Altar darbrachte? Siehst du, dass der Glaube zusammen mit seinen Werken wirksam war und dass der Glaube durch die Werke vollkommen wurde? Und so erfüllte sich die Schrift, die spricht, Abraham aber glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet und er wurde ein Freund Gottes genannt. So seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerechtfertigt wird, nicht durch den Glauben allein. Ist nicht ebenso auch die Hure Rahab durch Werke gerechtfertigt worden, da sie die Boten aufnahm und auf einen anderen Weg entließ? Denn gleich wie der Leib ohne Geist tot ist, also ist auch der Glaube ohne die Werke tot. Herr Jesus, bitte hilf, dass wir diesen Text richtig verstehen, so wie du ihn meinst. Und bitte hilf, dass wir lernen, ihn anzuwenden. Bitte sprich mit diesem Bibelwort in uns hinein und befördere das Nachdenken, das Prüfen, das Verstehen und die Dankbarkeit. Amen. Amen. Dieser Text liest sich, nachdem wir den Römerbrief studiert haben, wie eine glatte Provokation. Zugespitzt in Vers 24. So seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerechtfertigt wird und nicht durch den Glauben allein. Das klingt wie eine schallende Ohrfeige gegen Paulus. Und dieser Vers für sich wird bis heute immer wieder missbraucht, ohne den weiteren Zusammenhang benutzt, um eine Werkegerechtigkeit zu deklarieren. Um aufzuzeigen, dass angeblich die Bibel doch letztlich eine Werkegerechtigkeit lehrt und propagiert. Und an diesem Text sehen wir wunderbar, wie wichtig es ist, dass wir die Bibel im Zusammenhang studieren und auch auslegen, um Gottes Wort nicht zu verdrehen und nach unserem persönlichen Belieben umzudeuten. Also schauen wir uns den weiteren Zusammenhang an, und dazu müssen wir jetzt erstmal einen Schritt zurücktreten und müssen uns fragen, wie ist das mit unserer Rechtfertigung? Es klingt doch so nach Rechtfertigung aus Werken. Wie gesagt, zugespitzt in Vers 24. Wie ist das mit unserer Rechtfertigung? Wir müssen uns nochmal zurückerinnern an unsere Römerreihe oder an unser persönliches Römerbriefstudium und wollen uns noch kurz einige Aspekte vorweg anschauen, unserer Rechtfertigung, die sehr wichtig sind, an die wir uns erinnern müssen, damit wir im Jakobusbrief nicht ins Stolpern geraten. Erst einmal, was ist die Grundlage unserer Rechtfertigung? Die Grundlage unserer Rechtfertigung finden wir gut erklärt in Römer 3. Ich lese ab 21. Jetzt aber ist außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht worden, die von dem Gesetz und den Propheten bezeugt wird, nämlich die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus, die zu allen und auf alle kommt, die glauben, denn es ist kein Unterschied. Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade. Aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Aus Gnade gerechtfertigt. Und Gnade macht sehr deutlich, es ist nicht auch nur ein Fitzel unser Verdienst. Wenn ich im Gefängnis sitze und ich bin gerecht verurteilt worden, weil ich ein Verbrechen begangen habe und dieses Verbrechen zieht Gefängnisstrafe nach sich und es kommt nach einer Zeit jemand hinein und sagt, du kannst gehen. Ich sage, warum? Vielleicht werde ich nicht fragen, warum, aber ich will es wissen, warum? Wie kann das sein? Die Zeit ist noch gar nicht vorbei. Ich habe die Zeit nicht abgesessen, aus Gnade, nicht aus guter Führung. Nicht, weil du uns überzeugt hast, dass das ein ungerechtes Urteil war. Nicht wegen Revision, nicht wegen Berufung. Nee, nicht, sondern einfach nur aus Gnade. Unverdient. Das kriegst du einfach so. Es gab einen Gnadenerlass. Nicht für dich speziell. Du kannst jetzt gehen, aber es betrifft dich jetzt speziell. Du hast Gnade bekommen. Du hast was anderes verdient, aber hast Gnade bekommen. Du kannst jetzt gehen. Du bist frei von dem, was du dir selbst eingebrockt hast. Das bedeutet das. Das ist die Grundlage. Und das demütigt uns. Gnade sollte uns froh machen und menschlich demütigt sie uns. Weil sie deutlich macht, nicht zu beigetragen, nicht zu bieten. Kein bisschen kann ich mich auf mich berufen. Und andererseits ist Gnade sehr, sehr froh machend, sehr beruhigend. Weil es kommt nicht auf mich an. Gnade, die Grundlage. Was ist das Mittel, durch das wir gerechtfertigt werden? Wir müssen das jetzt natürlich jetzt alles in der Kurzübersicht hinkriegen. Was ist das Mittel? Römer 5, nur eine Seite weiter, Römer 5, Vers 1. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen, und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Also das Mittel, was Gott gebraucht, ist der Glaube. Und das macht unser Text aus Jakobus hat uns mal deutlich, mit Glaube ist nicht gemeint, ich vermute, dass etwas so ist. Ich gehe davon aus, das ist halt so. Ich halte es für sehr wahrscheinlich. Darum geht es nicht. Es geht hier nicht einfach um eine Vermutung, es geht auch nicht um ein einfaches Faktenwissen, sondern Glaube, das bedeutet Vertrauen, das bedeutet Beziehung. Das bedeutet, ich verlasse mich darauf. Das bedeutet Glauben, was hier gemeint ist. Und durch diesen Glauben haben wir Zugang zu der Gnade erlangt, sagt Römer 5, Vers 2. Also, wie kommen wir an diese Gnade heran? Durch den Glauben. Der ist der Zugang, das Mittel, was Gott gebraucht, damit wir unter die Gnade kommen können. Wenige Verse weiter wird uns klar gemacht, was ist der Preis unserer Rechtfertigung? Römer 5, Vers 9. Wie viel mehr nun werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorn errettet? Der Preis ist Christi Blut. Wir sind gerechtfertigt, das hatte einen Preis, das Blut unseres Herrn. Also nochmal, gerechtfertigt aus Gnade, Zugang zur Gnade durch den Glauben, und die Rechtfertigung hat gekostet das Blut Christi. Wow. Und wer ist der Handelnde? Wir schauen einmal in Römer 8, das ist eine sehr, sehr eindeutige Stelle, die das nochmal deutlich macht. Wer ist der Handelnde an dem Ganzen? Ich lese ab 31 für den Zusammenhang. Römer 8, 31 und folgende. Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Kennt ihr, ganz berühmter Vers. Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahin gegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Gott ist es doch, der rechtfertigt. Wo ist die Gnade doch schon erklärt, hier wird nochmal ganz deutlich gemacht, wer ist der Handelnde bei unserer Rechtfertigung? Nicht Gott und. Gott und unsere Werke. Nicht Gott und unsere moralische Integrität. Nicht Gott und irgendjemand anders. Gott allein ist es, der daran handelt letztlich. Also diese vier Punkte sollten wir uns merken. Die Grundlage, die Gnade. Aus Gnade gerechtfertigt. Durch den Glauben Zugang zu der Gnade, zum Preis von Jesu Blut. Und Gott ist der Alleinige, der daran handelt. Gut, mit dieser Vorbereitung wollen wir uns jetzt an Jakobus wagen. Und Jakobus rüttelt hier dran keinen Millimeter. Er ist kein Gegenspieler, keiner, der über seinen Brief mit Paulus diskutiert. Zumal Jakobus seinen Brief, davon können wir ausgehen, vor den Briefen von Paulus geschrieben hat. Aber auch Paulus argumentiert nicht gegen Jakobus. Paulus spricht von den Werken an vielen Stellen. Auch das wollen wir uns jetzt noch einmal anschauen. In 1. Korinther 3 zum Beispiel, Vers 13, sagt Paulus, so wird das Werk eines jeden offenbar werden, der Tag wird es zeigen, weil es durch das Feuer geoffenbart wird, und welcher Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. Wenn jemand das Werk, das er darauf gebaut hat, bleibt, so wird er Lohn empfangen. Wird es aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Also Paulus spricht von Werken. Paulus ist nicht Anti-Werke. Er sagt in Kolosser 3, Vers 16 und 17, lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, in aller Weisheit lehrt und ermahnt einander und singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in eurem Herzen. Und was immer ihr tut in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dank Gott dem Vater durch ihn. Denn aus Gnade seid ihr errettet, sagt er in Epheser 2, denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich niemand rühme. Und dann im nächsten Vers sagt er aber schon, denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Wir können noch viele, viele weitere Stellen uns angucken. Also hier sehen wir, es geht hier nicht um Widersprüche. Wie kriegen wir das übereinander? Was sagt uns Jakobus? Jakobus behandelt, wie schon in der Einleitung deutlich gemacht, nicht das Thema, wie werde ich Christ, sondern woran erkenne ich, ob ich echt bin? Woran erkenne ich, ob ich echt bin? Ihm geht es nicht um die Rechtfertigung. Er sagt, was nützt es meine Brüder, Vers 14, was nützt es meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben, aber er habe keine Werke? Und ein spannender Nachsatz, kann etwa der Glaube ihn erretten? Also kann ihn etwa der Glaube erretten, der keine Werke hat? Er sagt nicht, wenn du keine Werke hast, ist da kein Glaube. Aber er macht nochmal deutlich, es gibt da unterschiedliche Arten. Und es gibt den einen, auf den es ankommt. Also er fragt, kann ein Glaube ohne Werke retten? Kann das sein? Wenn du glaubst und es gibt ein anderes Wort für Werke sind Früchte. Kann es ein fruchtloses Christenleben geben? Das ist im Prinzip die Frage. Ist das ein echter christlicher Glaube, ein rettender Glaube, wo keine Früchte bei herauskommen, wo es keine Werke gibt? Und er bringt dann ein praktisches Beispiel, dann gleich ein Beispiel, was zugleich auch eine Anwendung ist, nämlich ein klassisch zugespitztes Beispiel, wie wir es auch aus dem Alten Testament kennen, wenn es um Barmherzigkeit geht im Gesetz. Also ein Bruder oder eine Schwester ist nackt, also im Sinne von hat keine Kleider, kann sich keine Kleider leisten, ist verarmt und der täglichen Nahrung entbehrt, also ist hungrig und nicht mal was anzuziehen. Und Bruder oder Schwester kommt zu dir, und ich fasse das mal zusammen, und du hältst fromme Reden. Und du sagst, geh hin in Frieden, wärmt und sättigt euch, lass es dir gut gehen, sagst du. Und du tust aber nichts. Was ist das dann? Ist das Hilfe? Nein, du bist einfach nur ein Maulheld. Du hilfst gar nicht. Du machst nur Blabla. Und so stellt er den Glauben ohne Früchte und ohne Werke dar. Anhand von diesem Bild sagt er letztlich, der Glaube ohne Werke ist nur ein Blabla-Glaube. Ist nur frommes Gefasel. Und er sagt in Vers 17, unterstreicht er mal ganz deutlich, um alle Missverständnisse auszuräumen, so ist aber auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, in sich selbst tot. Ist ein toter Glaube. Ist ein totes Christsein. Und das wiederum ist ein Widerspruch in sich. Als Christ bin ich lebendig. Das macht das Christsein aus. Vorher war ich tot in Sünden und jetzt bin ich lebendig in Christus. Und das ist ein Glaube, der in sich selbst tot ist. Das ist nicht der rettende Glaube. Das ist nicht der Christusglaube. Das ist nicht der Glaube, der dein Leben verändert. Und dann bringt er in Vers 18 eine weitere Veranschaulichung, die klingt wie hineingeschrieben in die Postmoderne. Das ist geradezu ein postmoderner Dialog, wo zwei sind und der eine sagt, du hast Glauben und ich habe Werke, zeig mir deinen Glauben ohne Werke und ich werde dir meinen Glauben aus meinen Werken zeigen. Also jeder hat so irgendwie was, angelehnt an die Gaben. Also du hast mehr so die Gabe zu glauben und ich habe mehr so die Gabe zu tun. Und wenn wir das zusammenbringen, dann kommen wir schon voran. Und er macht nochmal klar, was bei den Gaben durchaus richtig ist, was den Postmodernisten gefällt, funktioniert hier nicht. Es funktioniert nicht. Das ist ein falscher Glaube, ein toter Glaube. Wenn du sagst, ich habe nur das eine, das hilft dir nicht weiter. Das ist wie zwei falsche Geldscheine. Der eine sagt, guck mal, ich habe ein Wasserzeichen, guck mal, du hast einen Silberstreifen. Wenn wir uns zusammen abgeben lassen, dann kommen wir durch. Nein, das ist zweimal Falschgeld. So auch diese beiden Personen, die fiktiv dargestellt werden, die sind doppelt Falschgeld. Und dann macht er nochmal deutlich, wie ein falscher Glaube aussehen kann. Wir sehen, Jakobus ist sehr, sehr anschaulich und spricht sehr, sehr klar in unser Leben hinein. Vers 19, du glaubst, dass Gott einer ist, du tust recht. Auch die Dämonen glauben und zittern. Ach, du glaubst also an einen Gott, das ist dein Glaube? Ja, das glauben die Dämonen auch. Was heißt das? Ja, du bist sogar überzeugt, das ist nicht nur eine Vermutung, du bist überzeugt, es gibt nur einen Gott. Das ist aber nicht der rettende Glaube. Das gehört mit dazu. Das erklärt er nicht extra, aber die Bibel im Zusammenhang macht uns deutlich, ja, das gehört mit dazu, das ist richtig. Aber diese Überzeugung ist nicht der rettende Glaube, der rechtfertigt, der erneuert, der ewiges Leben schenkt. Das ist er nicht. Und genau diese falsche Schlussfolgerung erleben wir heute auch massenhaft. Wenn gesagt wird, alle Religionen, die doch an einen Gott glauben, wir sollten auch zusammen Gottesdienste feiern, Religionshäuser haben, zusammen beten, in multireligiöse Gemeinschaften einsteigen. Das ist das, was wir als Realität um uns herum erleben. Und Jakobus macht deutlich, nee, das ist falsch. Das ist absolut falsch. Das ist nicht der Glaube. Und er ruft geradezu verzweifelt, willst du aber, erkennst du nicht, dieser Mensch, dass der Glaube ohne Werke tot ist? Willst du es endlich erkennen? Er sagt, ob du echt bist, erkennst du daran, ob dein Leben Frucht bringt, ob dein Leben Geistesfrucht bringt. Er sagt hier nirgendwo, wenn du keinen echten Glauben hast, tu genug Werke und du wirst gläubig. Das sagt er hier nicht. Das deutet er hier auch nicht an. Das ist einfach das Problem, wenn wir die Bibel mit unserer Brille lesen, mit unserer persönlichen Prägung, kulturellen, religiösen Prägung. Dann lesen wir es heraus. Aber Jakobus schreibt das nirgendwo. Er sagt, mit keiner Zeile, dass ich durch das, was ich tue, Gottes Gnade erlange. Dass ich durch das, was ich tue, vor Gott gerechtfertigt werde. Die einzige Schwierigkeit, da kommen wir gleich zu, ist Vers 24. Aber wie gut, dass Gott sein Wort im Kontext gibt, im Zusammenhang gibt. Also er ruft, du nichtiger Mensch, willst du jetzt erkennen, Glaube ohne Werke ist tot, Totenglaube, nicht lebendig. Und unser Herr hat das auch sehr deutlich gemacht, immer wieder. Der Jesus sagt selbst, Matthäus 7, Vers 17, so bringt jeder gute Baum gute Früchte, aber der faule Baum bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte bringen, noch kann ein fauler Baum gute Früchte bringen. Jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Deshalb an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Das ist im Kern das gleiche Thema. Früchte wachsen an beiden. Das ist hier das Bild. Es gibt gute Früchte und schlechte Früchte. Klar zu unterscheiden. Braucht man keine Experten für. Wenn ich an den Baum mit den schlechten Früchten jetzt gute Äpfel hänge, verändert sich überhaupt gar nichts. Also, ich kann die guten Werke versuchen oder mir denken, hänge ich an jemand mit totem Glauben? Ändert das was? Nein. Ist nebenbei technisch auch nicht möglich. Aber das macht ihr deutlich. Wenn ich an den Baum, der nur faule Äpfel hervorbringt, astreine 1A EU-zertifizierte Äpfel hänge, wachsen die trotzdem nicht raus. Die verfaulen an dem Baum. Und es kommen keine neuen. Es ändert sich nichts daran. Gleich im Folgevers sagt Jesus auch in Matthäus 7, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben, durch deinen Namen viele Wunderwerke getan? Und dann werde ich ihnen erklären, ich habe euch niemals gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Also ja, die hatten auch viele Werke, die haben viel gemacht. Und die haben dauernd Jesus in den Mund genommen. Die haben dauernd von einem Jesus gesagt, aber sie hatten keinen Glauben. Sie haben nicht auf ihn gebaut. Sie hatten keine Beziehung zu ihm. Sie waren nicht gerechtfertigt. Und egal, was sie für Taten aus ihren Kräften getan haben, an ihrer Rechtfertigung hat sich dadurch nichts geändert. Und Jesus sagt dann weiter, Matthäus 7,24, jeder nun, der irgend diese meine Worte hört und sie tut, den werde ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf dem Felsen baut. Wir kennen dieses berühmte Bild. Und der Platzregen fiel herab und die Ströme kamen und die Winde wehten und stürmten gegen das Haus an. Und es fiel nicht, denn es war auf Felsen gegründet. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, der wird mit einem törichten Mann verglichen werden, der sein Haus auf den Sand baut. Und der Platzregen fiel herab und die Ströme kamen und die Winde wehten und stießen an jenes Haus und es fiel und sein Fall war groß. Es ist die Frage des Fundaments. Und so wird auch das Ergebnis sein. Jakobus will uns ansprechen und sagen, überprüf dich, ob du echten Glauben hast. Und das erkennst du an den Werken. Oder ob du religiös bist. Ob du diesen allgemeinen Glauben hast, ich glaube schon, dass es irgendwie Gott gibt. Und ich glaube, dass in der Bibel viele kluge Sachen stehen. Und ich finde es interessant, was ich in der Predigt höre. Das ist nicht schlecht, aber das ist noch nicht das Entscheidende. Das kann eine Startposition vielleicht sein. Eine Vorarbeit Gottes kann das durchaus sein. Aber dann bist du noch nicht am Ziel. Dann steht das Wichtigste noch aus. Und das ist wichtig, dass wir uns daran selber prüfen. Jakobus schreibt diesen Text an dich, beziehungsweise an mich. Er schreibt nicht, schau dir mal an bei den anderen, wie das mit den Werken ist. Und dann guck mal, wer hier in deiner Gemeinde echt ist und wer wahrscheinlich nicht. Also wo siehst du denn genügend Werke, dass du sagen kannst, ja, der ist wahrscheinlich echt und wo nicht. Dazu schreibt Jakobus nicht, sondern er schreibt dir und mir ein Stammbuch und sagt, prüfe dich. Den anderen kannst du nur bis vor die Stirn gucken, bei dir selbst hoffentlich ein bisschen weiter. Prüf dich selbst. Was sind das für Werke? Sind das, wenn Jakobus hier von Werken spricht, dann geht es um geistliche Werke. Werke, die Gott ehren, die aus einer Liebe zu unserem Herrn entspringen. Oder sind das Werke, die ganz menschlich sind, die dir halt einfach gefallen, wo es um menschliche Anerkennung geht, um persönliche Vorteile und so weiter und so fort. Ganz normaler menschlicher Modus. Prüf dich da selber. Und wenn du bei der Prüfung dazu kommst, dass der Glaube tot ist, den du hast, dann sprich mit Gott. Dann sag ihm, ich bin interessiert, das habe ich jetzt verstanden. Ich bin angetan. Ich glaube auch ein Stück vorbereitet. Aber Herr, ich brauche mehr. Ich brauche echten Glauben, der Ewigkeitswert hat, der Bestand hat, der nicht der gleiche Glaube ist, den Dämonen haben, sondern Glauben, wie du ihn nur schenken kannst. Glaube, der echte Geistesfrucht hervorbringt, der echte Werke hervorbringt. Ein großes Problem bei dieser Selbstprüfung kann sein, dass wir uns entweder zu selbstgerecht einschätzen, dass wir unsere menschlichen Werke vergeistlichen oder dass wir auf der anderen Seite vom Pferd fallen und dass wir sagen, ja, irgendwas kommt ja schon bei raus, aber was ist das schon? Hin und wieder kann ich mal wem zuhören und ein Gespräch führen. Ich kann nur noch beten für andere, weil ich komme nicht mehr raus. Oder ich habe viele Tage, bin ich einfach so fertig von der Arbeit oder von der ganzen äußeren Situation. Und dann sehe ich irgendwie die anderen da, die leiten da den Seniorenkreis und der andere macht da im Jugendkreis. Und ich denke, was, meine Werke sind so klein, sind die überhaupt echt? Reicht das überhaupt als geistliches Werk? Und das ist halt auch eine Falle. Weil Jakobus spricht nicht von spektakulären Werken, wo alle jubeln und klatschen, die auf die Schulter klopfen. Das gibt es manchmal auch, das ist sehr schön. Aber das ist nicht das Entscheidende, das ist nicht der Prüfstein. Der Prüfstein ist letztlich unser Herz. Und Jakobus sagt, prüf deine Herzenshaltung bei dem, was du tust. Und es ist egal, wie mickrig es oder gigantisch es vor den Menschen aussieht, das ist nicht das Entscheidende. sondern was ist letztlich deine Motivation für das, was du tust? Hörst du jemand zu, weil du nur zu höflich bist, das Gespräch abzubrechen? Oder weil du nichts Besseres zu tun hast? Oder hörst du jemand zu, weil du merkst, der braucht jetzt jemand, dem zuhört? Oder ich interessiere mich für dich, weil du bist mein Bruder, du bist meine Schwester. Ich interessiere mich für dich. Betest du, weil die anderen zugucken? Oder weil du einfach nur ehrlich sagen willst, ja, ich habe es gemacht, abgehakt? Oder weil es dir ein Anliegen ist, für die Gemeinde zu beten? Oder für die Kinder zu beten? Oder für die Senioren zu beten? Oder für die Ältesten zu beten? Ist es dir wichtig? Glaubst du daran, dass Gebet etwas verändert? Das sieht menschlich mickrig aus. Das kriegt doch gar keiner mit. Dein Gespräch auf dem Flur, dein Gebet in deinem Kämmerlein. Völlig unspektakulär. Das sind Werke. Nicht nur das, aber das sind Werke. Und Gott macht hier keine Werke-Hierarchie auf. Er sagt nicht, das sind die Superwerke und das sind die Solala-Werke und das ist, naja, gerade noch gültig. Sowas gibt es hier nicht. Gott wird unsere Werke bewerten, ob es rechte oder schlechte Werke sind. Und wir werden Lohn dafür empfangen, das erfahren wir. Aber zum Glück macht er keine Preisliste auf. Aber er macht uns durch sein ganzes Wort hindurch deutlich, was sind gute Werke. Dort, wo wir Gott und seiner Gemeinde dienen, aus ganzem Herzen, das sind echte Werke. Dort, wo wir sein Wort voll Überzeugung weitersagen oder weitergeben, mit unseren Möglichkeiten. Und wenn ich es nicht sagen kann, dann kann ich vielleicht ein Heft weitergeben oder eine CD oder einen USB-Stick oder irgendetwas anderes. Oder jemand vor die Tür legen oder in die Hand drücken oder irgendetwas tun. Dann möchte ich das. Werke, das ist ein altbekannter Vergleich, Werke sind wie das Atmen eines Säuglings. Wenn der Säugling gesund ist, atmet er. Und so auch der erwachsene Mensch, der atmet von alleine. Wir müssen es nicht lernen, zumindest im Normalfall. Es sei denn, wir haben einen schlimmen Unfall gehabt. Wir haben eine Krankheit. Normalerweise atme ich von alleine. Ich muss nicht drüber nachdenken, oh, vergiss das Atmen nicht. Und so muss ich als Christ auch nicht drüber nachdenken, oh, vergiss die Werke nicht. Aber ähnlich wie mit dem Atmen, kann ich auch Probleme mit meinen Werken durchaus kriegen. So wie ich atemschwach werden kann, durch eine Asthmaerkrankung oder eine Bronchitis oder ich bin kein Mediziner, aber so weit traue ich mich hinaus, dann brauche ich Hilfe, dann brauche ich vielleicht ein Medikament, dann brauche ich einen Rat, was zu tun ist. Und so kann es auch mit meinen Werken sein, dass ich Schnappatmung habe. Dass ich zu wenig atme, zu wenig Sauerstoff in den Körper kriege. Und so kann ich auch sagen, dass ich Werke faul werde. Dass ich mich in ein schlechtes Spießertum zurückziehe. Also Spießertum meint nicht äußere Form, sondern Spießertum meint, ich kümmere mich nur noch um mich selber. Das kann mir auch als Christ passieren. Dass mir meine Geschwister, meine Hausgenossen des Glaubens und dass mir auch das Werk am Herrn gar nicht mehr so ein Bewusstsein ist. Dass ich träge werde, das kann passieren, ja. Aber es kann nicht so bleiben. Weil, wie mit dem Atmen, irgendwann dramatisiert sich das Ganze auch für mich selber. Und ich merke, es fehlt was Entscheidendes in meinem Leben. Meine Blickrichtung ist falsch, meine Handlungsrichtung ist arm. Das merke ich und vielleicht weisen mich auch andere darauf hin. Das können meist aber nur Menschen, die mir ganz lieb, vertraut und nah sind. Weil sonst ist das nur ein böser Angriff, die anderen richten über mich. Das geht meist nur über ganz vertraute Menschen, die mir das wirklich liebevoll sagen. Jakobus bringt hier noch zwei Beispiele. Und das erste Beispiel ist so schön, wir haben eben in Römer 4, 1 bis 13 die Betrachtung des Paulus zur Frage des Abrahams gehört. Und jetzt sagt Jakobus, ist nicht Abraham, unser Vater, aus Werken gerechtfertigt worden, da er Isaak, seinen Sohn, auf dem Altar opferte? Sagen wir, Moment, wir haben doch gerade Römer 4 gelesen. Nee, ist er nicht. Du siehst, dass der Glaube mit seinen Werken zusammenwirkte und dass der Glaube durch die Werke vollendet wurde. So, und hier sehen wir, Jakobus geht einen Schritt weiter und erklärt das noch einmal. Der Glaube mit den Werken wirkt zusammen. Also der Glaube wirkt in uns und macht uns fähig zu den Werken. Und er wird vollendet, das meint, er wird damit besiegelt. Das ist der Stempel oder das Zertifikat, echt. Sichtbar, echt. Da kommt was bei raus. Funktioniert. Echter Glaube. Das meint er mit. Und die Schrift wurde erfüllt, die sagte, Abraham aber glaubte Gott. Und es wurde ihm zu Gerechtigkeit gerechnet und er wurde Freund Gottes genannt. Und da macht Jakobus den Kasten jetzt wieder dicht. Und sagt, ja, guck mal. Und so wird die Schrift erfüllt, die sagt, Abraham glaubte Gott. Und das ist ein Glaube, der Folgen hat. Nachfolge. Wir können nur nachfolgen, wenn wir glauben. Und Nachfolge ist ein Werk. Und jetzt kommt dieser Vers 24. Und gesagt, würde er alleine stehen, dürfte er uns wirklich ins Wanken bringen. Ihr seht also, dass ein Mensch aus Werken gerechtfertigt wird und nicht aus Glauben allein. Und er meint hier, der Mensch wird nicht gerechtfertigt aus einem werkelosen Glauben. Der Mensch wird nicht aus einem toten Glauben gerechtfertigt. Der Mensch wird nicht aus einem religiösen Glauben gerechtfertigt. Der Mensch wird nicht aus einem menschlichen Glauben gerechtfertigt, das nicht. Sondern nur aus einem lebendigen Glauben. Und nochmal, das Erkennungsmerkmal eines lebendigen Glaubens, da kommt auch was bei raus. Und wie gesagt, es kommt nicht darauf an, dass die anderen sagen, boah, hast du tolle Werke, du bist ja ein toller Hecht. Das ist nicht das Entscheidende und meist ist es nicht so. Aber Gott bewertet das. Und Gott macht deutlich, du wirst das erkennen. Wenn du dich ehrlich selbst prüfst, dann wirst du erkennen, ob das Glaubenswerke sind oder nicht. Und wenn du dich selbst betrügst, davon spricht die Bibel auch immer wieder, dann führt das immer ins Verderben. Ja, ich bin ziemlich echter Christ, weil ich würde sagen, das ist alles schon ziemlich, ziemlich echt, was ich tue. Und du weißt aber in deinem Herzen, dass es nicht so ist. Dann betrügst du dich selbst, wohin? Letztlich in die Hölle hinein. Weil du mit alles Streben nach echtem Glauben, nach echter Bekehrung, nach echtem neuen Leben in dir selbst abwürgst. Sagst Deckel drauf, ich will da nichts von wissen, ist schon alles in Ordnung. Ich hatte gestern das Beispiel mit dem Zahnarzt. Ich kann zum Zahnarzt gehen und mir eine echte Diagnose holen. Und sagen, okay, jetzt muss was passieren, es muss sich was verändern. Weil da ist ein ernsthaftes Problem. Und so unschön der Zahnarzt möglicherweise findet, das Zahnarztproblem ist lächerlich im Vergleich zu diesem Problem. Ich kann auch sagen, ja, ich will es aber überhaupt gar nicht wissen, ist schon in Ordnung. Da hört wieder auf, ist überhaupt gar nicht schlimm. Das führt in unsere dentale Katastrophe. Das ist nicht schön, das hier ist aber die weitaus größere Katastrophe. Das ist nämlich die Katastrophe, die uns in ewige Trennung von Gott führt, in dieser Selbstbetrug. Und deshalb ehrliche Prüfung. Ehrliche Prüfung ist bei uns selber möglich. Wie gesagt, nicht bei den anderen. Ich kann dir oder dir oder dir nur vor die Stirn gucken und es steht mir nicht zu, deine Werke final zu bewerten. Das ist immer so ein Kurzeindruck und umgekehrt genauso. Das zweite Beispiel, was er bringt, das zweite biblisch-historische Beispiel, ist aber ebenso nicht auch Rahab, die Hure, aus Werken gerechtfertigt worden, da sie die Boten aufnahm und auf einem anderen Weg hinausließ. Hat Rahab sich echten Glauben verdient? Rahab hat auf Vertrauen gesetzt. Rahab hat darauf vertraut, dass Gott sie da rausholt. Rahab hat darauf vertraut, dass es gut ausgeht. Rahab hat ihr Leben in Gottes Hände gelegt. Weil wäre das herausgekommen und wäre nicht Gott derjenige, der hinter der ganzen Aktion gestanden hätte, dann wäre sie einfach eine Volksverräterin gewesen, übelster Art und Weise. Keine Ahnung, wie man Jericho damit umgegangen ist zur damaligen Zeit, aber es wäre sicher nicht schön gewesen. Sie hat alles auf eine Karte gesetzt. Und das bedeutet echter Glaube. Alles auf eine Karte setzen. Auf Gott, auf Jesus Christus. Und ja, hätte sie gesagt, ja, ich glaube, das wird alles gut, aber ich halte mich hier mal lieber raus. Das wäre ein Zeichen gewesen, dass das kein echter Glaube ist. Ein Passivglaube ist kein echter Glaube. Nochmal, der ist tot. Denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Und Jakobus bringt nochmal ein ganz starkes Bild. Ein Körper ohne einen Geist, also ohne Odem, ist totes Fleisch. Und so ist auch dieser Glaube ohne Werke, der keine geistlichen Werke hervorbringt. Der Unterschied ist nur, wir können einen toten Leib nicht lebendig machen. Wir können auch nichts dafür machen, dass dieser Leib wieder lebendig wird. Das ist final. Wenn wir aber feststellen, dass unser Glaube tot ist, solange wir hier auf Erden noch sind, wir können sagen, solange unser Leib noch lebendig ist und Odem darin ist, solange können wir Gott noch bitten und sagen, ich habe gemerkt, das Wichtigste fehlt mir. Das Wichtigste fehlt mir. Wenn wir aber bei dieser Selbstprüfung feststellen, ich war bisher noch etwas unsicher. Ich habe immer wieder so meine Zweifelmomente gehabt, wo ich mich alleingelassen gefühlt habe oder wo ich Erwartungen an Gott hatte und mir nicht sicher war, ist Gott jetzt noch da? Und du prüfst dein Leben und merkst, ja, das sind Werke. Ich hätte gern vielleicht größere, spektakulärere oder andere, aber ja, doch, das sind geistliche Werke. Dann danke Gott dafür. Denn nochmal, wem gebührt der Dank, dass du diesen Glauben haben kannst? Ihm. Er hat gehandelt. Er hat dir durch den Glauben den Zugang zu seiner Gnade möglich gemacht, die dich gerechtfertigt hat. Er hat den Preis gezahlt durch das Blut seines geliebten Sohnes. Dann sei dankbar, dann sei froh. Und dann sag anderen Menschen das weiter. Glaube ist keine Frage von einer Stimmung. Jetzt fühle ich Jesus ganz nah. Wir hatten gestern unter anderem das Thema die Worship-Szene, diese Lobpreismusik-Szene. Das ist ganz oft verbreitet, dass Menschen ihren Glauben abhängig machen von dem momentanen Gefühl. Jetzt spüre ich Jesus richtig, so ein kräftiger Lobpreis. Und jetzt ist er aber irgendwie ganz fair und ich war schon wochenlang nicht beim Lobpreis. Und das hat oft dann mehr so den Charakter eines Trinkers, der nervös wird, wenn er seinen Stoff nicht kriegt. Wenn das so ist, dann sag, dann prüf dich. Dann prüf dich und nimm das wirklich ernst. Und egal zu welchem Ergebnis du kommst, nimm das Ergebnis auch ernst. Jakobus lehrt hier nicht Synergismus. Er lernt nicht Jesus und deine Werke noch obendrauf. Jesus hat den Hauptteil getan und du bringst jetzt so die letzten Zentimeter an Vorleistung mit. Nein, wir zahlen auch keine Raten ab bei Gott. Nein. Jakobus sagt einfach, prüf dich selbst. Was du brauchst, ist nicht toter Glaube. Was du brauchst, ist nicht Religion. Was du brauchst, ist nicht dir selbst Gottes Wohlgefallen verdienen durch deine religiösen Muckis. Das brauchst du nicht, das hilft dir nicht. Du brauchst lebendigen Glauben. Und den kannst du nur geschenkt bekommen. Und wenn du den geschenkt bekommen hast, dann siehst du, dein Handeln ändert sich. Ist noch nicht alles perfekt nach der Bekehrung. Gott arbeitet noch an dir. Und du strebst nach Heiligung, ja. Aber bei echtem Glauben kommt was bei raus. Ob groß oder klein, aber es kommt etwas bei raus. Und das ist letztlich wieder das Werk von demjenigen, der dir auch den Glauben geschenkt hat. Herr, danke, dass das alles in deiner Hand liegt, Herr. Dass du uns gebrauchst, dass deine Werkzeuge, dass wir handeln sollen. Dass wir auch danach streben sollen, Dinge zu tun, die dich ehren, Herr. Aber danke, dass wir uns damit nichts verdienen können und auch nicht müssen. Herr, bewahre uns vor so einer Haltung, dass wir meinen, wir verdienen uns irgendwie die Sporen bei dir. Und Herr, bitte schenk uns wirklich ein ehrliches Herz auch bei der Selbstprüfung. Und Herr, danke, wo wir dazu kommen, ja, das ist echter Glaube. Das ist echter, lebendiger Glaube. Danke dafür, Herr. Und Herr, wo wir feststellen, das ist kein echter Glaube, das ist toter Glaube. Herr, bitte erbarm dich. Bitte schenk, dass derjenige, der zu diesem Ergebnis kommt, mit seinen Worten und seinen Möglichkeiten einfach zu dir kommt und im Gebet dich anruft und sagt, schenk mir diesen Glauben. Glaube, der auch Werke hat, dass ich atmen kann wie ein kleines Kind, dass ich dich ehren kann mit meinem Leben, Herr, und dass ich zu dir gehöre in Ewigkeit. Amen.
Sie hörten eine Predigt der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie. Thank you.